Hallo und herzlich willkommen zu Hops genommen. In Hops genommen sprechen wir über aktuelle politische Themen und über Populismus und Rechtsextremismus. Uns geht es generell um die Frage, wie wir unsere Demokratie wieder stärken. Der Name ist also Programm. Uns geht es ums politische Einordnen, inhaltliche Widerlegen, Kontextualisieren und Hops nehmen. Fangen wir also an. Los geht's. Heute sprechen wir über Energiepolitik. Ein wichtiges Thema, das sowohl Klimaschutz, die Wirtschaft und auch jeden Einzelnen von uns betrifft. Schließlich wollen wir alle günstigen Strom aus der Steckdose. Es ist aber auch ein Beispiel, das aufzeigt, wie populistisch und fernab von Fakten und Rationalität selbst bei einem solch nüchternen Thema, das zur Abwechslung mal nichts mit Migration zu tun hat, auch von demokratischer Seite aus argumentiert wird. Aber der Reihe nach. Vielleicht habt ihr auch schon den Wahl-O-Maten gemacht, den die Bundeszentrale für politische Bildung seit dem 6. Februar zur Verfügung stellt. Ihr werdet festgestellt haben, dass es im Wahl-O-Mat einige Fragen zur Energiepolitik gibt. Die Frage nach den erneuerbaren Energien hatten wir schon in den letzten Jahren im Wahl-O-Mat. Die Frage, ob Deutschland aber wieder in die Atomkraft einsteigen sollte, schien eigentlich erledigt. Warum?
Unmissverständlich stelle ich heute vor diesem Haus fest, Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert.
Richtig. Nachdem Angela Merkel den von der rot-grünen Bundesregierung beschlossenen Atomausstieg rückgängig gemacht hat, machte sie nach dem Reaktorunfall von Fukushima 2011 wiederum ihre Entscheidung rückgängig. Der Atomkraft trauerte in Deutschland kaum jemand nach. Bis 2022 kam und Deutschland die kollektive Angst erfasste, uns könnte bald das Licht ausgehen. Und die Ampel hatte einen ihrer ersten großen Konflikte über die Frage, ob Deutschland seine Atomkraftwerke länger laufen lassen sollte. Am Ende kam der Atomausstieg einige Monate später als geplant und nach emotionalen Abschiedstagesthemen hätte alles gut sein können, bis er kam.
Insbesondere keine Zeit verstreichen zu lassen mit möglicherweise der Bestellung neuer Brennstäbe. Wir brauchen diese Kernkraftwerke. Wir werden eine Stromlücke haben im Winter.
Gut, eine Stromlücke haben wir jetzt nicht bekommen, aber das ist ja kein Grund für Friedrich Merz von seiner Haltung abzuweichen. Und so fordert die CDU weiterhin zusammen mit der AfD und der FDP das Rückgängigmachen des Atomausstiegs. Und Friedrich hat es sogar im TV-Duell angesprochen.
Herr Bundeskanzler, warum um Gottes Namen schalten Sie denn mitten in der größten Energiekrise unseres Landes drei funktionierende, sauber laufende Kernkraftwerke ab, die unsere Volkswirtschaft ordentlich und preisgünstig mit Strom versorgt hätten?
Wir schauen uns heute mal an, was da so dran ist. Eins ist klar, die Atomkraftwerke hätten nicht so einfach mir nichts, dir nichts weiterlaufen können, da sie so lange arbeiten, bis ihre Brennstäbe alle sind. Man hätte also neue Brennstäbe bestellen müssen und Brennstäbe herzustellen ist ein verdammt aufwendiger Prozess, der auch nicht in Deutschland gemacht wird.
Was müssen wir dafür eigentlich tun? Wir müssen Uranerz abbauen, dann müssen wir das Gestein mahlen. Das Uran müssen wir extrahieren und in Yellow Cake umwandeln. Den Yellow Cake müssen wir in Uranhexafluorid umwandeln, die Uran Isotope 235 darin müssen wir durch Gasdiffusion Ultrazentrifugen anreichern. Das angereicherte Uran wird zu Urandioxid konvertiert. Daraus werden dann Brennstäbe und Uranpelletten produziert. Die Brennstäbe importieren wir nach Deutschland. Hier mache ich eine kurze Pause. Es ist ja völlig verboten, aus Ihrer Sicht Strom zu importieren, geschweige denn, dass Menschen zu uns kommen. Aber Brennstäbe, die dürfen alle rein. Die Brennstäbe kommen dann bei uns in den Reaktor. Die Urankerne werden dort gespalten. Die abgebrannten Brennstäbe kommen in ein Zwischenlager, zum Beispiel in Abklingbecken. Am Ende landen die abgebrannten und noch vor Millionen Jahre strahlenden Brennelemente in einem Endlager. Kurze Unterbrechung, wir haben noch gar kein Endlager.
Die CDU will wieder ganz zurück zur Atomkraft, aber egal, ob die alten Kraftwerke wieder genutzt werden sollen oder neue gebaut werden, es ist gleichermaßen unrealistisch, sagen sogar die Energiekonzerne, die die Kernkraftwerke betreiben. Haben. Es ist quasi unmöglich, die alten Kraftwerke zurückzubauen und der Bau neuer Atomkraftwerke dauert, selbst wenn es gut läuft, mindestens 10 Jahre. Bei den Klimazielen bis 2030 würde uns das also nicht mehr helfen. Und 10 Jahre ist noch eine optimistische Schätzung, denn beim Bau von Atomkraftwerken laufen ein paar Dinge gerne mal aus dem Ruder. Frankreich zum Beispiel hat Ende letzten Jahres das neue Atomkraftwerk Flamanville 3 ans Werk genommen. Der Meiler sollte eigentlich schon 2012 ans Netz gehen, was sich aber um 12 Jahre verzögert hat. Während sich die Bauzeit aber nur verdreifacht hat, haben sich die Kosten immerhin auf 13 Milliarden Euro vervierfacht, weswegen das zuständige Unternehmen von der Börse gehen musste. Und das ist bei weitem kein Einzelfall. Kaum ein Atomkraftwerk in Europa wird innerhalb des festgelegten zeitlichen und finanziellen Rahmens errichtet. Auch das britische Atomkraftwerk Hinkley Point soll jetzt 2031 statt 2025 ans Netz gehen. Die Kosten wurden 2016 noch auf 21 Milliarden Euro geschätzt und liegen wegen einer Kostenexplosion nach heutigem Pfundwert eher bei 50 Milliarden Euro. Dass große Bauvorhaben länger dauern und teurer werden, ist in Deutschland wohl nicht zu erwarten. Ihr seht also, der Neubau von Atomkraftwerken und auch die Reaktivierung von alten Kraftwerken ist wirtschaftlicher Nonsens. Kommen wir aber zum nächsten grandiosen Vorschlag von Friedrich Merz, nämlich Mini-Atomkraftwerke. Diese Mini-Atomkraftwerke sollen die Lösung für alles sein, was an den alten schiefläuft. Anscheinend können sie zu 80% in der Fabrik fertiggestellt werden und am Standort werden sie nur noch aufgebaut und festgezurrt wie ein Campingzelt. Sie sind sicher, billig, produzieren keinen Müll.
Weiß ich nicht, Digga.
Und genau das ist Quatsch. Zunächst einmal, so klein sind Mini-Reaktoren gar nicht. Ihre Leistung kann immerhin bis zu 300 Megawattstunden reichen, womit man immerhin eine 750.000 Einwohnerstadt versorgen kann. Gut, aber das ist jetzt erstmal das geringste Problem. Dazu, wie schnell so ein Teil hochgezogen werden kann, ist noch nicht viel bekannt, da es bisher kein einziges dieser Mini-Kraftwerke gibt. Seit 2021 wird ein entsprechendes Kraftwerk in Rumänien geplant, was frühestens 2028 fertig sein soll. Ein riesiger Faktor sind aber die Kosten. Der amerikanische Betreiber NuScale wollte in Idaho ein Mini-AKW errichten und hatte dafür schon 5,3 Milliarden Dollar veranschlagt. Am Ende scheiterte das Projekt, weil es mindestens 9 Milliarden Dollar gekostet hätte und sicher damit auch der Strompreis hätte verdoppelt werden müssen. Aber eines kann man nicht leugnen, ein einziges Mini-AKW ist sicherer als ein großes AKW, schon alleine, weil es weniger Brennmaterial benutzt. Allerdings hat das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung errechnet, dass es mindestens 3000 Mini-AKWs in Deutschland bräuchte, damit sich die Sache finanziell lohnen würde. Damit stiege das Risiko für einen Super-GAU letztendlich, da es einfach mehr Kraftwerke gäbe. Okay, man kann jetzt sagen, dass das Risiko eines Super-GAUs in Deutschland gering ist, weil die heutigen Atomkraftwerke, was das angeht, sicher sind. Es gibt hier keine Erdbeben, Tsunamis oder Wirbelstürme und deshalb ist das nicht zu befürchten. Allerdings kann ein Atomkraftwerk auch in Europa immer noch ein Sicherheitsrisiko sein, ganz ohne menschliches Versagen oder Naturkatastrophen. Davon wollen wir jetzt aber mal nicht ausgehen. Aber auch ohne Super-GAU ist ein Atomkraftwerk ein Risiko und zwar nicht nur für unsere Generation, unsere Kinder und Urenkel, sondern für alle folgenden Generationen.
In Deutschland werden wir die Kernenergie nach Außerbetriebnahme etwa 50 Jahre genutzt haben. Das sind so zwei Generationen, grob gesagt. Dann kommt die ganze Abfallentsorgung, Endlagerbergwerk und dann auch die Aufsicht über das Endlagerbergwerk. Das sind dann vielleicht 500 Jahre in der Summe. Das sind schon 20 Generationen. Und dieses Endlagerbergwerk soll dann aber für 1 Million Jahre sicher sein. Das wären 40.000 Generationen, also dafür reichen meine Arme nicht.
In Atomkraftwerken wird nämlich nicht das gesamte Brennmaterial verbraucht und egal wie modern das Kraftwerk ist, es bleibt immer ein Rest zurück, der radioaktiv strahlt und zwar lange. Hier seht ihr eine Liste einiger radioaktiver Elemente, die ins Atomendlager kommen, zusammen mit ihren Halbwertszeiten. Bei einigen Elementen dauert das nur 4 Tage und nach 200 Tagen hat sich die Strahlung fast verflüchtigt. Aber in Atomkraftwerken wird vor allem Uran-235 eingesetzt mit einer Halbwertszeit von 705 Millionen Jahren. Man schätzt, dass die Strahlengefahr so lange besteht, bis die Strahlung auf unter 1% sinkt. Das dauert bei Uran-235 ca. 5 Milliarden Jahre. Das ist älter als die Erde an sich. Selbst ein Endlager, das 1 Million Jahre sicher sein soll, deckt also nur einen Bruchteil dieser Zeit ab.
1 Million Jahre ist so lang, da sind sogar solche extrem unwahrscheinlichen Ereignisse denkbar, wie ein schwerer Kometeneinschlag auf der Erde, der die menschliche Zivilisation komplett vernichtet. Und wenn dann neues Leben sprießt und vielleicht ein paar hunderttausend Jahre braucht, bis wieder eine neue Zivilisation entsteht, also wie die dann das noch wissen können soll, ja, was dann dort unter der Erde liegt, das ist leider auch mir nicht verständlich.
Allen produzierten Atommüll können wir nicht mehr rückgängig machen, aber wir können dafür Sorge tragen, dass kein zusätzlicher lebensgefährlicher Atommüll hinzukommt. Und gerade die Mini-AKWs sind hier keine Lösung. Wir haben darüber gesprochen, dass wir allein in Deutschland 3000 Stück bräuchten. Das Problem ist aber auch, dass die Mini-Reaktoren sogar mehr Müll pro erzeugter Strommenge erzeugen als die herkömmlichen AKWs. Und wenn ich an dieser Stelle meine persönliche Meinung äußern darf, ich finde Atomkraftwerke auch hässlich. Aber das ist vielleicht subjektiv. Friedrich Merz findet ganz andere Sachen hässlich.
Ich glaube sogar, dass wir, wenn wir das richtig machen, eines Tages die Windkrafträder wieder abbauen können, weil sie hässlich sind.
Wobei er da ähnliche ästhetische Vorstellungen hat wie Alice Weidel.
Und ich kann euch sagen, wenn wir am Ruder sind, wir reißen alle Windkraftwerke nieder, nieder mit diesen Windmühlen der Schande.
Allerdings geht es bei der Energieversorgung ja nicht um Ästhetik, es geht auch um die Menge und auch um den Preis. Und wir haben uns ja schon das britische Atomkraftwerk Hinkley Point angeschaut. Der Strom, den das Kraftwerk produzieren soll, soll 16,7 Cent pro Kilowattstunde kosten und ist damit dreimal so teuer wie die Kilowattstunde Strom eines Windkraftwerkes. Und egal wie fest es behauptet wird, der Atomausstieg hat den Strom keinen Deut teurer gemacht. Auf dieser Grafik des Fraunhofer-Instituts könnt ihr sehen, dass der Strompreis trotz Atomausstiegs weiter gesunken ist. Das ergibt auch Sinn, denn der Preis für eine Kilowattstunde Atomstrom kann bis zu 50 Cent liegen. Windkraft und freistehende Photovoltaikanlagen kosten zwischen 5 und 10 Cent die Kilowattstunde. Anstatt Deutschland auf eine energiepolitische Reise in die 60er zurückzuschicken, wie Union und AfD und FDP es vorhaben, sollten wir lieber auf Technologie setzen, die jetzt schon verfügbar ist und uns nicht Jahrtausende mit radioaktivem Müll, sondern mit sauberer und kostengünstiger Energie versorgt. Das war es heute auch schon mit Hops genommen, zugegebenermaßen mit einem sehr technischen und fachlichen Thema, aber ihr seht, selbst hier schlägt der populistische Diskurs ein und deswegen war mir das so wichtig, das heute mal zu thematisieren. Ihr findet wie immer alle relevanten Quellen der Folge in den Shownotes. Macht gerne die Glocke weg und folgt mir auf YouTube, auch über eine Bewertung auf eurer Podcast-App des Vertrauens, freue ich mich sehr. Folgt mir gerne auch auf Instagram und TikTok für noch mehr Content zu den Themen Demokratiestärkung und die Gefahren durch Populismus und Rechtsextremismus. Für direktes Feedback freue ich mich über eure DMs auf Instagram. Wir sehen und hören uns. Ciao.